Ganz herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Im Psalm 118, Vers 24 wird ausgerufen: Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Ja, der heutige Tag hat der Herr gemacht. Ein Sonntag ist kein Tag wie jeder andere. Gott hat ihn aus der Woche ausgesondert, damit wir Freiraum haben, um ihm zu begegnen. Das ist der tiefe Grund, warum wir uns freuen und an ihm fröhlich sein dürfen. Ich möchte dich einladen, nimm dir einen Moment und danke Jesus für den heutigen Tag. Fordere vielleicht auch deine Seele auf, sich zu freuen und fröhlich zu sein, selbst wenn im Moment dir gar nicht drum ist. Wenn du Inspiration zum Beten brauchst, schlag doch gerade den Psalm 118 auf und lese laut dir selber einen Abschnitt vor. Es ist ein Psalm voller Dank und Lob. Mit dieser Freude im Herz lade ich dich ein, vor unseren Gott zu kommen, um ihn zu loben und anzubeten. Wir spielen ein paar Lieder ein, die uns leiten sollen, aber nimm dir doch auch Zeit für dein persönliches Lob. Auch hier kann uns der Psalm 118 anleiten. Im Vers 28 bis 29 steht: Mein Gott bist du. Und ich will dir danken, mein Gott. Ich will dich preisen. Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Lasst uns beten miteinander. Vater im Himmel, ich preise dich. Danke dir für den Tag heute. Ein Tag, den du gemacht hast. Und ich bitte dich für deine Freude und deine Fröhlichkeit, die uns erfüllt. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich preisen, wir wollen aussprechen, du bist mein Gott. Du bist gütig, deine Gnade bleibt bestehen für alle Zeiten. Wir wollen dich anbeten, Jesus. Amen.
Sing bin niemals zuvor, nur für ihn, und bitte den König an. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen, und wieder bring ich dir mein Lohn. Singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bitte den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für weiter preisen. 10.000
Wir wollen dich anbeten. Du bist unvergleichbar gut. Wir dürfen vor dir kommen. Wir dürfen in deinen Thronsaal hineinkommen. Wir dürfen vor dir runterknallen. Und dich anbeten. Danke dir, Jesus. Danke für die Gegenwart, die du uns hineinnimmst. Jesus, wir wollen vor dir sein. Deine Barmherzigkeit, deine Gnade, deine Berührung erleben, Jesus. In deiner Gegenwart kommt unser Herz zur Ruhe.
Mein Herz fühlt sich geborgen da bei dir. So unbeschwert, unendlich geliebt. Kein anderer Ort, wo ich jetzt möchte sein, als in dir. Suche noch finden, füllt sich mein Herz mit deiner Gegenwart. Sie ist wie der Himmel dann unter uns und alles wird neu mit deiner Gegenwart, in deiner Gegenwart. Vergebung finde ich da. Ist voll von Liebe, voll von Gnade. Das, was die Welt nicht bieten kann, finde ich in dir eine Gegenwart. In dir eine Gegenwart. Sie ist wie der Himmel, dann umgekehrt.
Vers aus einem anderen Psalm, Psalm 86, Vers 11, hat mich den letzten Tag immer wieder begleitet. Es ist das Gebet: Weise mir deinen Weg, Herr. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Das hat mich so angesprochen. Und das ist wirklich mein Anliegen. Und ich hoffe, es ist auch dein Anliegen. Und darum wollen wir, bevor das Predigt startet, uns doch eine Zeit nehmen vor Stille, wo wir den Heiligen Geist einladen, durch Gottes Wort zu uns zu reden. Dass du ein Stück Wahrheit darfst erkennen, dass Schuld aufgedeckt wird. Und vor allem, dass seine Kraft uns erfüllt, um das zu tun, was unser Gott ehrt. Nach diesem Gebet hören wir die Predigt von Daniel Zink zum 5. Gebot. Lebenswort, wie wir es nennen.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Wenn Mann Vater wird, dann darf man wieder, ich meine, so ein bisschen Kind sein, oder? Beim Zusammenbauen von den coolsten Duplo-Flugzeugen, von Hochhäusern, von schnellen Lego-Autos. Ja, wenn es oder ein oder andere Erwachsene vielleicht vergessen hat. Kind ist man gewesen, Kind ist man und Kind bleibt man doch ein Leben lang. Gut, vielleicht ist bei dir als erwachsenes Kind dein Golfplatz auf dem Kopf gewachsen, weil deine Haare nicht mehr so voll sind. Pickel haben vielleicht eine Furche im Gesicht Platz gemacht. Und du baust wahrscheinlich deine Träume nicht mehr aus Bauchlötzchen, sondern du baust täglich an deinem Lebenshaus. Aber jeder von uns ist und bleibt Kind. Und jeder von uns hat somit auch Eltern. Ob du sie erlebt hast oder nicht, ist eine andere Frage. Aber Kinder von Eltern bleiben mir ein Leben lang. Ich möchte heute Morgen auf das 5. Lebenswort eingehen, das Gott uns geschenkt hat, damit unsere Eltern-Kind-Beziehung gelingen darf. Ja, wir erinnern uns vielleicht, dass der Lukas letzten Sonntag davon geredet hat, dass die ersten 4 Lebensworte, die Gott dem Volk Israel am Berg Sinai hat gegeben hat, die Beziehung auf der vertikalen Ebene, also die Beziehung zwischen Mensch und Gott, regelt. In den Lebenswort 5 bis 10 sind uns jetzt Wort Gottes gegeben, wo dir und mir zu gelingenden Beziehungen untereinander, also auf horizontaler Ebene, sollen verhelfen. Und Gott redet im 5. Lebenswort vor Beziehung, die für dich und für mich auf horizontaler Ebene am meisten Gewicht soll haben. Es ist die Beziehung innerhalb der eigenen Familie. Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir geben wird. Es geht Gott in diesem Lebenswort um die Stabilität in deiner Familie. Ja, Gott möchte, dass deine Familie einen wertschätzenden Umgang untereinander hat. Er möchte, dass die kleinste Zelle vom Staat, die kleinste Zelle der Gesellschaft, die kleinste Zelle der Gemeinde gesund ist. Und gerade in diesem 5. Lebenswort zeigt sich doch einmal wie mehr, dass die 10 Gebote eben nicht Spassbremse, sondern wirklich lebensspendende Worte sind. Ja, Gott, er ist ein Gott, das wir leben. Und wenn Gott etwas sagt, etwas empfiehlt, etwas gebietet, dann immer damit du lebst. Und dass du mit dem Segen, mit der Freude und auch mit der Erfüllung überschüttet wirst, wo eben das Leben nach seinen Prinzipien mit sich bringt. Ja, hier steht sogar jetzt schwarz auf weiß, dass das Wort Leben spendet. Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst in dem Land, das ich, der Herr, dir geben will. Es ist das erste und das einzige Lebenswort innerhalb der 10 Gebote, wo eine Verheißung ausspricht. Und ich kenne mich nun mal selber, wenn ich meine Bibel lese, dann bin ich eben auch Kind von meiner Zeit und ich lese so positive Aussagen natürlich sehr gerne spezifisch auf mich bezogen. Ja, aber jetzt aus diesen Worten, damit du lange lebst, auf individueller Ebene ich abzuleiten, ich könnte jetzt so eine Checkliste machen und Gott dann den Anspruch stellen, also Mutti und Tati, sie habe ich geehrt, dann wäre ich sicher mindestens 90. Das spüren wir, das geht nicht. Und die individualistische Ebene, die kennt das Alte Testament auch gar nicht. Ich möchte darum die Verheißung Gottes ganz kurz einordnen. Gott konkretisiert ja, indem er seinem Volk sagt, «Schau, wenn du Mutti und Tati ehrst, dann gewähre ich dir, dass du lang im Land Kanaan, also im Land, wo ich dir als Erb versprochen habe, darfst bleiben leben.» Was da nicht ausgesprochen wird, aber doch in diesen Wort Gottes wirklich mitschwingt, ist die Möglichkeit, dass es auch eine zweite Variante gibt, nämlich ein kurzes Leben. Verbannung, Vertreibung aus dem verheißenen Land, falls die eigenen Eltern nicht geehrt werden sollten. Und viele Jahre später zeigt sich, wie ernst Gott mit seiner Aussage gemeint, wo nämlich ein Teil vom Volk Israel schon in babylonischer Gefangenschaft war, hat der Prophet Hesekiel eine Botschaft von Gott bekommen, in der Gott sein Volk hat angeklagt und gesagt, wir lesen das in Hesekiel 22, in den ersten Versen: «Jerusalem, dein Untergang ist nach und du hast den Fall selber zu verschulden.» Da kommt eine ganze Liste von Sachen, die Gott das Volk Israel ankreidet. Und dann in Vers 7: «Deine Einwohner, sie verachten Vater und Mutter, und darum werde ich deine Einwohner unter die Völker zerstreuen. Ich bringe sie in fremde Länder, um so ihrem gottlosen Treiben ein Ende zu setzen.» Wir können sehen, Gott nimmt seine Lebensworte sehr ernst. Für ihn ist das nicht «Schön bin jetzt das auch noch los geworden», sondern seine Worte spenden wirklich Leben, wenn wir uns danach ausrichten. Aber sie haben eben auch schmerzliche Konsequenzen, wenn wir sie ignorieren. Und das bis heute. Und darum möchten wir uns nach dem Wort vom Leben ausrichten. Nach dem Wort, das Leben spendet und auch Leben fördert. Ja, die Frage steht jetzt sicher im Raum, ja, wem gilt die Aufforderung, Vater und Mutter zu ehren? Schau, sie gilt ganz sicher nicht deinen Kleinkind, die jetzt vielleicht um dich herum gerade Rambazamba machen, sodass du dich gar nicht auf die Predigt kannst konzentrieren. Sie gilt auch nicht deinen jugendlichen Teenies, die sich gerade in einer rebellischen Phase befinden, weil sie sich von euch als Eltern abnabeln wollen, ja sogar müssen abnabeln. Es ist also keine pädagogische Anweisung für kleine Kinder oder pubertierende Teenies. Das fünfte Lebenswort, es richtet sich an uns erwachsene Kinder. So wie eigentlich jedes von den 10 Lebensworten. Es geht darin um das Verhältnis zwischen uns als erwachsenen Kind zu unseren erwachsenen Eltern. Ja, wenn man die Beziehung zwischen Kind und Eltern anschaut, dann können wir die in aller Regel in 3 markante Lebensabschnitte einteilen. Eine Phase der Unselbstständigkeit der Kind. Dann kommt eine Phase der Selbstständigkeit der Kinder, aber auch der Selbstständigkeit der Eltern. Und dann in einer dritten Phase kommt die Unselbstständigkeit der Eltern. Im Blick auf die erste Phase der Unselbstständigkeit der Kinder nimmt Paulus im Epheserbrief Kapitel 6 in den ersten 3 Versen das fünfte Lebenswort Gottes auf. Und er zeigt, dass in dem ersten Lebensabschnitt Ehre ganz viel mit Korken zu tun hat. Er sagt nämlich, und das sagt er jetzt ganz bewusst minderjährigen Kind: «Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört, und so ist es gut und richtig. Weil es steht geschrieben, ehre deinen Vater und deine Mutter.» Ja, wenn wir jetzt das Wort Ehre reduzieren auf den Eltern gehorchen, ja, dann greift das natürlich zu kurz, das ist klar. Und es wird sich ja auch nur auf die erste Lebensphase beschränken, also auf die Zeit, wo die Eltern noch einen Erziehungsauftrag am eigenen Kind haben. Apropos Erziehungsauftrag, ein ganz kurzes Wort an uns Väter. In diesem neutestamentlichen Kontext, in dem der Paulus das fünfte Lebenswort in Epheser 6 aufgreift und von dem Kind gehorsam fordert, richtet der Paulus anschließend unmittelbar auch ein Wort an uns Väter. Liebe Männer, jetzt sind wir angesprochen. Wir können die Erziehung von unseren Kindern, wir können gerade die geistliche Erziehung nicht einfach so unseren lieben Frauen übertragen. Wir werden da von Paulus in Verantwortung gestellt und er sagt, ihr Väter, verhaltet euren Kind gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Eure Erziehung soll sie viel mehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, herführen. Oder anders gesagt, wir Väter soll es in dieser ersten Lebensphase unseren Kindern leicht machen, uns zu ehren, uns zu gehorchen. Schau, im Berndeutsch kommt das ganz schön raus. Wir sollen es als Väter, unseren Kindern leicht zu machen, uns zu folgen. Was doch nichts weniger bedeutet, als unserem guten Beispiel zu folgen. Die zweite Lebensphase ist dann die vor Selbstständigkeit der Eltern und der Selbstständigkeit der Kinder. Es ist eine Phase, in der Kinder und Eltern beide erwachsen sind und sich auf Augenhöhe sollen begegnen. Liebe Eltern von erwachsenen Kindern, euer Erziehungsauftrag ist jetzt abgeschlossen. Bitte betet für eure erwachsenen Kinder. Gebt ihnen gute Ratschläge. Aber bitte habt nicht mehr den Anspruch, sie noch zu erziehen, vielleicht sogar umzuerziehen. Und wir erwachsenen Kinder von lebenserprobten Eltern, lasst uns unsere Eltern ehren, indem wir ihre Ratschläge nicht einfach mir nichts, dir nichts abtun und sie in den Wind schlagen. Schaut, in den Sprüchen sagt der König Salomo, mein Sohn, acht auf den Rat von deinem Vater und die Weisungen von deiner Mutter, schlag sie nicht in den Wind. Der Rat von unseren Eltern, er soll Gewicht haben für uns. Wichtig, gewichtig sein. Genau das ist nämlich das ursprüngliche hebräische Wort, die Bedeutung vom Wort Ehre. Ehre bedeutet schwer sein oder in der aktiven Form jemandem oder etwas Gewicht verleihen. Jemand oder etwas als gewichtig anerkennen. Ehre in dieser zweiten Lebensphase bedeutet also, eine Grundhaltung einzunehmen, die am Leben der Eltern, ihren Erfahrungen, ihren Ratschlägen Gewicht beimisst und darum ihnen Anteil gibt am eigenen Leben, aber auch Anteil nimmt an ihrem Leben. Ich möchte zu dieser ehrenden Grundhaltung in dieser zweiten Lebensphase ein paar Gedankenanstöße geben und dich bitten, dass du in dich hineinhörst und prüfen tust, wie es denn um deine eigene Motivation, um deine Motiv steht, wenn es darum geht, deine Eltern zu ehren. Vater und Mutter zu ehren bedeutet, ihnen das Gewicht zuzugestehen, das sie in meinem eigenen Leben haben. Schau, wenn wir uns manchmal über unsere Eltern ehren, die Tatsache bleibt doch, ohne sie gäbe es uns nicht. Auch im Buch der Sprüche steht, los auf deinen Vater und auf deine Mutter und dann kommt die Begründung, weil sie dir das Leben geschenkt und darum verachte sie auch nicht, wenn sie alt geworden sind. Schau, du hast dir selber nicht das Leben geschenkt. Sie haben dich geboren, sie haben dich grossgezogen, sie haben dich ernährt, sie haben dir das Reden beigebracht, sie haben dir eine Ausbildung ermöglicht. Ja, unsere Eltern, sie sind zu uns gestanden, wenn wir Mist gemacht haben. Sie sind für uns da gewesen, wenn wir ihre Hilfe gebraucht haben. Ehre bedeutet also, all dem Guten eben Gewicht zu geben und eine dankbare Grundhaltung einzunehmen für das, was uns durch unsere Eltern ist geschenkt wurde. Vater und Mutter ehren bedeutet aber auch gerade das Gegenteil, nämlich sie von ihrem Gewicht zu befreien. Oder anders gesagt, ihnen zu vergeben. Schau, deine und meine Eltern waren wie du und ich Kinder von ihrer Zeit. Sie haben mit ihren Begabungen, sie haben mit ihren Begrenzungen in ihrer damaligen Zeit versucht, das Leben zu meistern. Und sie haben Fehler gemacht. Ich glaube, beim einen oder anderen von uns wahrscheinlich gravierende Fehler. Und das hat wahrscheinlich beim einen oder anderen auch schwere Verletzungen verursacht. Ja, und auch das ein Gewicht in unserem Leben. Und es gehört eben zum Ehren mit dazu, sich einzugestehen. Meine Eltern, sie sind an mir schuldig geworden. Schau, in den Augen von kleinen Kindern sind Eltern doch immer perfekt. Wir Eltern, wir können alles, wir wissen alles, wir sind unverwundbar. Das dauert dann ein paar Jahre, aber spätestens in der Pubertät wird ihnen ein anderes Horn blasen und wir Eltern, wir überkommen gar nichts mehr auf die Reihe. Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo zwischendrin. Es gibt keine Eltern, die alles genauso gemacht haben, wie wir es uns gewünscht hätten, ja, wie es du vielleicht auch gebraucht hättest. Aber es gibt auch keine Eltern, die alles nur schlecht gemacht haben. Und darum sind Eltern immer beides. Sie sind Segen, sie sind gleichzeitig auch Last. Vater und Mutter ehren bedeutet darum, sie von der Last von ihren eigenen Fehlern zu befreien und ihnen in Liebe und mit der Kraft von Jesus auch zu vergeben. Vater und Mutter ehren bedeutet nicht, sie zu verehren. Es heisst schliesslich Ehre Vater und Mutter und nicht verehre Vater und Mutter. Schau, bei allem Gewicht, wo den Eltern zukommen soll, ist es wichtig, dass sie doch einen angemessenen Stellenwert in unserem Leben haben. Ich glaube, gerade für verheiratete Paare ist sehr entscheidend, dass sich die Eltern nicht zwischen die Ehebeziehungen schieben können. Und dass es auch zu einer gesunden Ablösung der Eltern ist gekommen. Und auf der anderen Seite, und ich denke, das ist sicher häufiger der Fall, bedeutet seine Eltern Ehre, dass wir uns ihnen nicht entziehen. Und zwar weder dem eigenen Vater noch der eigenen Mutter. Aber, und jetzt kommt es, eben auch nicht den Schwiegereltern. Und zwar weder physisch noch emotional. Ehre bedeutet, die Beziehung nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern sie bewusst auch zu suchen. Dieser Beziehung Gewicht zu geben, indem wir uns in die Familie und in die Beziehung zu den Eltern auch investieren tun. Die dritte Lebensphase ist dann die Phase der Unselbstständigkeit der Eltern. Ja, so wie deine Eltern in der ersten Lebensphase dich durch deine eigene Unselbstständigkeit durchtragen, so ist es jetzt auch an dir, in der dritten Lebensphase deine betagten Eltern durch die letzte Phase von zunehmender Unselbstständigkeit durchzutragen. Ja, ihr Gewicht auf deine Schultern zu laden. Ehre, eben das Gewicht der Eltern tragen, ja, vielleicht sogar auch ertragen. Vater und Mutter Ehre bedeutet jetzt, eben ihnen eine Orientierungshilfe zu sein. Ich mag mich gut erinnern, wie meine Eltern von noch nicht allzu langer Zeit zu mir und zu Naomi heimgekommen sind und uns um Hilfestellung in einer Not gebeten, wo sie jetzt gerade drinnen gesteckt. Und ich kann dir sagen, du hockst plötzlich auf dem Sofa und du merkst, jetzt sind die Rollen austauscht. Ja, vor 25 Jahren bin ich der, der in diesem Eltern-Kind-Beziehungsgespann der Hilfsbedürftige war. Und heute, ja, das ist viel mehr sie, die meine Hilfe brauchen, die vielleicht meinen Rat suchen. Und ich glaube, so darf es auch in einer ehrenden Eltern-Kind-Beziehung sein. Aber wir wissen, das Alter und die Eltern können auch zur Belastung werden. Und gerade in unserem modernen Sozialstaat mit dem hochtechnisierten medizinischen Betreuungs- und Pflegesystem ist dann ein Licht, eben im Sozialstaat die Fürsorge der älter werdenden Eltern zu überlassen. Ja, vielleicht sogar die Verantwortung in gewisser Weise auch ein bisschen abzuschieben. Was Jesus in einem Streitgespräch mit den Pharisäern in Bezug auf ihre religiösen Vorschriften sagt, das kann uns auch ein Gedankenanstoss sein, um unser Herzensmotiv im Blick auf die eigene Ehrerbietung unseren betagten Eltern gegenüber zu prüfen. Jesus sagt nämlich im Markus-Evangelium Kapitel 7, in den Versen 9 bis 13, ihr, Pharisäer, ihr geht geschickt vor, wenn es darum geht, Gottes Gebot außer Kraft zu setzen. So hat der Mose euch Gebot gegeben, er, dein Vater und deine Mutter. Ihr aber behauptet, dass man Gottes Gebot nicht bricht, wenn man seine hilfsbedürftigen Eltern die Unterstützung verweigert, aber stattdessen das Geld Gott gibt. Aber in Wirklichkeit, das sagt Jesus, hat er damit nur erreicht, dass derjenige seinem Vater und seiner Mutter nicht mehr helfen kann. Ihr setzt also durch eure Vorschriften Gottes Wort außer Kraft. Ja, so wie dazu mal religiöse Zusatzvorschriften, das Lebenswort Gottes, Vater und Mutter zu ehren, haben auszuhebeln droht, ja, so darf in unserer modernen Zeit und Gesellschaft das soziale Netz von unserem Sozialstaat nicht dazu führen, dass Gottes Wort ausgehebelt wird und wir durch das unseren betagten Eltern und Schwiegereltern in dieser letzten Lebensphase die Ehre verweigern, die ihnen eigentlich zusteht. Ja, und wie wichtig ist gerade in dieser Phase, in dieser letzten Phase, die ehrende Grundhaltung von uns Kind, unseren alternden Eltern gegenüber. Schau, indem wir sie ehren, können wir ihnen auch eine Hilfe sein, selber auch loszulassen. Loszulassen und sich trotzdem von uns gehalten zu fühlen in einer Gesellschaft, wo die Person nur über Leistung und dem definiert, was sie vorzuweisen haben. Unsere betagten Eltern in dieser für sie herausfordernden letzten Lebensphase zu ehren. Nicht für das, was sie tun, sondern für das, was sie sind. Nämlich unsere Eltern. Das ist ganz entscheidend. Und das hebt auch deine eigene Rolle innerhalb von diesem Beziehungsgefüge Familie raus. wo Gott durch das fünfte Lebenswort schützen will, erhalten will, stabilisieren und fördern will. Die Elternehre, schau, das kann kein Staat. Weil der Staat hat keine Eltern. Ehre kannst nur du. Und darum dürfen wir alle sehr dankbar sein für das soziale Netz, das unser Sozialstaat ausgespannt hat, um die Risiken von Alter, von Individualität, von Tod abzusichern. Aber es darf nicht dazu führen, dass das Netz dich als Person ersetzt. Weil sonst ist Stabilität innerhalb deiner Familie in Gefahr. Und zwar die gesunde Stabilität, wo Gott durch das fünfte Lebenswort, indem er dich und mich auffordert, unseren Vater und unsere Mutter zu ehren, in deiner Familie schenken. Amen.
Wenn wir eine Predigt aus Gottes Reden zu uns verstehen, so ist es jetzt angebracht, dass wir darauf reagieren und auch eine Antwort geben. Sonst wäre es ja nur ein Monolog. Dazu möchte ich jetzt einladen. Gang doch in Gedanken noch einmal die Predigt durch. Ich empfinde es oft als eine Hilfe, wenn ich mich ganz bewusst frage, für was kann ich jetzt Jesus danken? Erste Frage. Zweite Frage. Und was will ich Jesus bekennen und seine Vergebung in Anspruch nehmen? Und die dritte Frage. Wo bin ich herausgefordert und will Jesus um Hilfe bitten? Danken, bekennen, bitten. Wir spielen ein bisschen Musik ein, um uns Zeit zu geben für unser Gebet. Und für ein Segen möchte ich noch Psalm 118 aufgreifen. Den Vers 24 habe ich ja schon zur Begrüßung gelesen. Ich möchte aber noch zwei Verse anfügen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. O Herr, hilf du doch auch weiterhin. O Herr, gib du doch Gelingen. Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Amen. Ja, das Segen wünsche ich dir. Bei allem, was du tust, erlebst, bei allem, was dich beschäftigt und herausfordert, in der kommenden Woche sollst du erleben, wie der Segen vom Herrn über deinem Leben ist. Hab ganz eine gesegnete Woche. Auf Wiederhören.